Deutschlandfunk Kultur Lesart.
Wenn ein neuer Band mit dem tiefbegabten Rico und seinem hochbegabten Freund Oskar erscheint, ist bei uns daheim der Jubel groß und alle reißen sich gegenseitig das Buch quasi aus den Händen. Und das geht nicht nur uns so. 1,6 Millionen Exemplare wurden von der Rico-Oskar-Reihe verkauft, was sicher auch mit den kongenialen Verfilmungen zu tun hat. Jetzt ist Band 5 da, Rico, Oskar und das Missverständnis. Morgen stellt Andreas Steinhöfel sein Buch genau um diese Uhrzeit bei einer digitalen Premiere an ganz vielen Schulen vor. Und heute hat er sich Zeit für uns genommen und ist in Hamburg in ein Studio gegangen. Guten Morgen, herzlich willkommen, Andreas Steinhöfel.
Guten Morgen, Frau Gerg.
Sie sind ja einer der erfolgreichsten und produktivsten Kinder- und Jugendbuchautoren, die wir hier haben. Sind Sie trotzdem noch aufgeregt, wenn so ein neues Buch rauskommt? Ist das noch was Besonderes?
Ja, in diesem Fall deshalb, weil es schwierig war, diesem Freundschaftsthema, um das es mir eigentlich geht in den ganzen Bänden, noch was Neues abzugewinnen. Das hat dann funktioniert, aber erstmal denkst du, oi, oi, ob das gut geht. Und jetzt bei der anstehenden Lesereise, die ja gestern begann, da wird sich dann zeigen über die Reaktion der Kiddies. Also gestern war toll, ob das wirklich funktioniert. Man weiß es vorher nicht. Das wär wirklich enttäuschend, wenn ich merken würde, ui, du triffst den Humor nicht mehr oder generell das Zeitgefühl auch der Kinder.
Sie haben es schon angedeutet, im neuen Band kracht es zwischen den beiden eigentlich unzertrennlichen Freunden, obwohl sie eigentlich zusammenarbeiten müssten, denn es geht um ihren Spielplatz, der soll verkauft werden. War denn so ein Streit wie in jeder guten Beziehung jetzt mal fällig?
Na, sagen wir mal, der ist deshalb konstruiert, um eben was Neues reinzubringen. Der Streit entzündet sich daran, dass Rico sich verknallt und Oskar fühlt sich komplett zurückgesetzt. Das heißt, es gab schon mal eine kleine Krise zwischen den beiden, die beruhte einfach auf so einem noch nicht sich so aufeinander eingegroovt haben. Aber jetzt geht es halt wirklich darum, dass es verschiedene Arten von Gefühlen gibt, die man für andere Menschen empfinden kann. Und das stellen halt beide jetzt fest. Rico, indem er sich verliebt, und Oskar, indem er dagegen rebelliert.
Genau. Ja. Diesmal geht es aber auch um Gentrifizierung. Da will so eine verbitterte alte Frau, der ein paar Immobilien in Kreuzberg gehören, den Spielplatz bebauen lassen, auf dem Rico und die Gang sich treffen. Das ist ja nicht nur in diesem Bezirk tatsächlich ein großes Problem. Wie finden Sie so ein Thema? Ist das auch was, was Kinder auch beschäftigt?
Ich würde mal sagen, das beschäftigt die erstmal nicht. Kinder werden ja gerne vor vollendete Tatsachen gestellt. Das heißt, irgendwann ist ein Spielplatz da oder er ist eben weg. Und dann kriegen sie erzählt, das ist im Buch ja auch. Ja, irgendwo müssen Menschen ja wohnen. Das ist ja faktisch auch so. Und man muss dann versuchen, Kompromisse zu finden. Mir ging es darum, dann über eine ganze Reihe von älteren Menschen, die Rico dann kennenlernt, zu schauen, wie waren die denn als junge Menschen? Also es gibt viele, viele erzählerische Rückblenden in die Jugend dieser alten Menschen, um zu zeigen, vielleicht sollten wir als Erwachsene dann doch ab und zu mal versuchen, uns wieder in kindliches Denken und Fühlen stärker, als wir das eh schon tun, hineinzuversetzen.
Und Rico bekommt ja die Idee für einen künftigen Berufswunsch durch den Kontakt mit diesen ganzen alten Menschen. An einer Stelle sagt er, ja, vielleicht werde ich später ja mal Altenpfleger. Die sind alle unglaublich sympathisch, diese Figuren, die sie sich da wieder ausgedacht haben. Und das ist ja für uns Leser so, dass wir uns immer richtig freuen. Das ist wie so ein Treffen mit alten Bekannten. Wie ist das für Sie? Ist das auch schon so eine Art erweiterte Familie?
Ja, das macht es ja so schwer, sich von denen zu trennen. Das sind Figuren, speziell Rico und Oskar, beide, die mir sehr ähneln und die mir deshalb am Herzen liegen, jetzt schriftstellerisch, weil ich mich da nicht groß verstellen muss. Ich muss mich also nicht zu tief in eine fremde Figur hineindenken, sondern ich kann aus dem ziehen, was ich ihr schon habe. Das heißt, das Schreiben wird dadurch extrem einfach. Und es ist auch mein Humor, für den ich mich auch nicht anstrengen muss. Wenn es andere Figuren wäre, müsste ich mir was Neues für ausdenken. Das geht, aber wenn es einem so sozusagen aus der Feder fließt, ist es natürlich besonders attraktiv.
Kinder finden das natürlich ganz toll, dass es da so einen tiefbegabten Jungen gibt, der aber wahnsinnig nett ist und sich unheimlich gut in alles reindenken kann. Ich habe auch meine Töchter gefragt, was soll ich denn den Andreas Steinhöfel fragen? Habt ihr auch was ich da anbringen soll? Und die wollten wissen, wie sie denn auf die Idee gekommen sind zu diesen beiden Jungs.
Die Grundidee war, was über ein hochbegabtes Kind zu schreiben und dem dann den kleinen, in dem Fall war es dann noch so einen kleinen Deppen an die Seite zu geben. Ich sage es bewusst abwertend, denn das ist das, was bei rausgekommen ist, als ich versucht habe, das so zu schreiben. Also Hochbegabter trifft auf kleinen anderen Jungen. Das hat gar nicht funktioniert, weil es zu herablassend wurde, egal wie ich es gedreht und gewendet habe. Entschuldigung. Und dann habe ich halt gedacht, okay, wie fühlt sich denn der kleine Depp, wenn alle ihn für einen kleinen Deppen halten, und bin in den reingeschlüpft. Und dann hat es auf einmal fantastisch funktioniert, weil natürlich sowas wie kleine Deppen gibt es nicht. Und das sind halt, das klingt jetzt platt, aber denkende, fühlende, tief empfindende Wesen wie jeder einzelne andere Mensch auf der Welt auch. Und aus der Perspektive zu schauen, wie nimmt der denn die Welt wahr, die auf ihn runterschaut. Also wie auch wir Großen das ja auf die Kleinen automatisch tun müssen, weil wir größer sind. Aber der nimmt es halt ganz besonders wahr. Das war die Herausforderung und das hat wahnsinnig gut funktioniert, zu meiner eigenen großen Überraschung.
Wem fühlen Sie sich denn näher, dem Rico oder dem Oscar?
Ich befürchte dem Oscar. Das deshalb eine Befürchtung, weil der ist ja schon oft ein kleiner Klugscheißer und meldet sich mit irgendwelchen Wissenssachen, die keiner wirklich hören will in dem
der
Moment.
Der nervt auch so ein bisschen.
Genau, ja. Genau. Oscar ist so, der immer von der Seite her so am Zipfel zieht und was will. Aber ich befürchte ja, ich bin dann schon eher so wie der.
Rico, Oscar und das Missverständnis heißt der neue, der fünfte Band der enorm erfolgreichen Reihe von Andreas Steinhöfel, der heute unser Gast in der Lesart ist. Herr Steinhöfel, so richtig abgegangen ist es ja mit Ihrer Reihe auch nochmal, als die Filme entstanden sind oder der erste. Aber jetzt ist ja schon Ihr Schreiben sehr szenisch und bildhaft. Ich habe gelesen, Sie wollten eigentlich mal Regisseur werden. Wie sehr sind Sie denn da eingebunden gewesen in diese Verfilmungen?
Ich habe mich aus den Verfilmungen komplett rausgehalten und das ganz bewusst, weil ich selber das nicht mag, wenn mir jemand in die Arbeit quatscht. Und beim Film, da hängen, was weiß ich, 30, 40 Leute drin, die alle ihre Ideen und Gedanken zu so einem Projekt einbringen. Und da ist der Autor der Vorlage, der aufgeregt irgendwo am Bildrand steht und schreit, das Kind hatte aber im Buch in dieser Szene ein gelbes T-Shirt an, der ist da wirklich fehl am Platze. Also das sind alles auch eigene Künstler mit künstlerischen Ambitionen und Absichten. Da habe ich mich nicht einzumischen.
Aber die Illustrationen haben es ja sogar in den Film geschafft. Das ist ja schon echt so ein Gesamtkunstwerk, dieser ganze Rico-Oscar-Kosmos. Davon träumen ja andere Autoren nur, oder?
Ja gut, das liegt dann in diesem Fall am szenischen Einfühlungsvermögen von Peter Schössow, der das eben kongenial alles umsetzt. Zu einem hohen Preis möchte ich hinzufügen, der kann unglaublich nerven, wenn der sich in Details verliert oder mich dann zum Umschreiben zwingt, weil er findet, dass in dem Bild, was er machen will, die Tulpe dann doch besser eine Sonnenblume wäre.
Ich bin ja gespannt, wenn der nächste dieser Band jetzt auch verfilmt wird, wie Sie da die neue Erzählebene unterbringen wollen. Denn es gibt diesmal auch noch einen Roman im Roman. Oscars kapitale Abenteuer heißt der. Der ist anders gesetzt. Der ist in so einem ganz anderen altmodischen Stil geschrieben. Hedwig Kurz Mahler, dachte ich. Denn Rico und Frau Darling lesen da zwei Romane von ihr. Da habe ich mir so vorgestellt, wie sie in einer altmodischen Pension Urlaub machen und da so ein Bändchen Griseldis finden. Und dann das entsteht, oder wie sind Sie da drauf gekommen?
Tatsächlich liebe ich Griseldis von Hedwig Kurz Mahler. Auch die schöne Verfilmung mit Sabine Sinjen aus den 70ern. Das war was, das entstand aus der Frage heraus, da die beiden sich trennen, wie erzählt Rico jetzt von Oscars Abenteuern? Und das wollte ich unbedingt stilistisch und von dem, wie Rico sonst erzählt, absetzen. Und habe ihn dann quasi durch die Lektüre von Hedwig Kurz Mahler, was eigentlich Frau Darling liest, selber zum Schriftsteller werden lassen. So hat das funktioniert.
Diesmal trennen sich die beiden. Also da geht es auch wieder ums Verlassenwerden. Das ist ja eigentlich schon seit dem ersten Band ein großes Thema. Das sind ja gerade im ersten Band so sehr verlassene Kinder. Bei Oscar ist die Mutter weg, der Vater will ihn nicht. Ricos Vater ist ein Schläger, den gibt es auch nicht. Was löst das aus, wenn man sich als Kind so verlassen fühlt? Kennen Sie das?
Ich kenne das sehr gut. Und was es auslöst, ist also A, natürlich die Sehnsucht nach Besserung oder Heilung. B, der feste Vorsatz, wenn du mal groß bist, machst du das anders. Und C, vielleicht dann tatsächlich beim Schreiben den Wunsch, anderen Kindern zu zeigen, guck mal, ich zeig dir das, damit du weißt, wenn du in einer ähnlichen Situation bist, du bist nicht allein.
Neulich habe ich von irgendwem gehört, mir fällt aber leider nicht mehr ein, wer das war. Auch ein Schriftsteller, der sagte, ohne unglückliche Kindheit kann man eigentlich gar nicht zum Schriftsteller werden. Wie sehen Sie das?
Der Paul Maar hat es, glaube ich,
formuliert. Den hatte ich auch hier in der Lesart.
Genau.
Ja.
Genau. Ich weiß nicht, ich glaube, der hat das erweitert mal gesagt, du musst entweder sehr glücklich oder sehr unglücklich gewesen sein. Deswegen haben wir auch auf der positiven Seite Astrid Lindgren. Ich mag mir nicht anmaßen, dass über alle Kinderbuchautorinnen und Autoren, die ich kenne, zu sagen, vielleicht ist da was dran, aber vielleicht geht es ja immer darum, dass du als Autor irgendwas oder generell als Künstler irgendwas besonders tief empfindest und meinst, das verschlüsselt, verklausuliert wieder nach außen tragen zu müssen. Und tiefe Empfindungen gehen halt nun mal auf beiden Seiten in die Extreme.
Die Kinder bei Ihnen sind verlassen, aber ich dachte so in der Vorbereitung, irgendwie sind die ja auch bei uns gesamtgesellschaftlich so ein bisschen verlassen. Das dachte man jetzt auch gerade bei der Corona-Pandemie, fand ich, dass es mit den Schulen weitergeht, hat keinen so richtig interessiert. Kinder wurden extrem oft, gingen mir so von gereizten Erwachsenen angemeckert und da fiel mir so ein Rico-Satz ein, wo der sagt, ich lasse mich nicht unhöflich behandeln, nur weil ich ein Kind bin. Ja. Sollten denn Kinder viel öfter mal aufmocken?
Naja, das sagt sich so leicht, sagen Sie das einem Kind, das zum Nicht-Aufmucken erzogen wird. Und damit meine ich jetzt nicht nur Kinder, die dazu geprügelt werden. Das ist nicht so einfach. Deswegen ist natürlich in dem Fall Kinderliteratur auch was, eine Wunschwelt, die sich Kindern eröffnet. Die lieben Rico ja auch deshalb so sehr, weil er Erwachsenen die Stirn bietet. Und natürlich soll das auch Mut machen, das selber zu tun. Aber ich weiß aus eigener Erfahrung, kindlicher Erfahrung, dass das manchmal absolut nicht zu leisten ist. Oder dass, wenn du es leistest, dann danach dafür doppelt eine draufkriegst.
Aber Ihre Bücher machen auf jeden Fall Mut den Kindern, denke ich mal. Und jetzt werden Sie ja so ein bisschen immer auf diese Rico-Oscar-Reihe reduziert, in Anführungszeichen. Sie haben aber ja noch viele andere Bücher geschrieben. Gibt es da eins, was Sie selber am liebsten mögen?
Also nach wie vor finde ich mich selber am besten repräsentiert und deswegen mag ich es am liebsten in so einer kleinen Weihnachtsgeschichte. Es ist ein Elchensprung, die ist jetzt auch schon, was weiß ich, 25 Jahre alt, wurde aber auch verfilmt, zweimal sogar. Da ist unglaublich viel von mir drin und auch dieser kleine Junge, der sich eigentlich so sehr schöne, stabile Gesamtfamilienverhältnisse wünscht. Er hat eine tolle Familie mit Mama und Schwester, aber für ihn wäre es halt toller, der Papa wäre dabei. Kinder sind da konservativ. Und er bekommt keinen Papa, er bekommt einen Elch.
Das ist doch auch was. So. Und für Erwachsene, reizt Sie das nicht mal? Ich meine, es lesen auch wirklich viele Erwachsene ja ihre Bücher, aber mal so ein Erwachsenenbuch?
Ich bin ja schon seit Ewigkeiten dran und hänge auf Seite 600 eines belletristischen Werkes. Wenn es fertig wird, dann 1200 Seiten. Das heißt, da muss ich wirklich mal mit dem Mähdrescher drüber. Ich möchte es schon fertig machen, aber es kommt halt immer so viel Schönes an Ideen, auch von außen herangetragenes dazu. Dann habe ich noch eine kleine Filmproduktionsfirma, dann machen wir auch Sachen.
Sie übersetzen ja auch.
Genau,
Sie
das auch noch. Ja. Und also in der Summe, es wird jetzt gerade ein bisschen klarer mit Blick nach vorn und ich hoffe, dass ich jetzt eins von zwei begonnenen Romanprojekten jetzt endlich dann tatsächlich beende. Ich werde ja auch älter und möchte das irgendwann nicht aus dem Nachlass gefischt bekommen mit so einer Halbveröffentlichung oder so.
Morgen ist erstmal die digitale Premiere. Da haben sich unheimlich viele Schulen gemeldet. Hat Sie das gefreut?
Ja, das war also wirklich was, wo ich tatsächlich anfangs sagte, ja, macht ihr mal, aber dem räume ich keine großen Chancen ein. Jetzt haben sich über 500 Schulen angemeldet. Oha. Das ist schon eine Bombe. Und ich hoffe, dass wir haben es auf eine Schulstunde ausgelegt, dass in der Kürze der Zeit wirklich sowohl von der Lesung ein bisschen was rüberkommt, als auch von der Persönlichkeit des Autors für die Kinder, die da zuschauen.
Ganz bestimmt. Wir drücken die Daumen, Andreas Steinhöfel. Vielen Dank für dieses Gespräch.
Danke Ihnen.
Und der fünfte Rico-Oscar-Band ist unter dem Titel Rico, Oscar und das Missverständnis beim Carlsen Verlag erschienen. Und heute um 17 Uhr ist die Buchpremiere in Hamburg. Und morgen um 10 Uhr gibt es eine digitale Premiere für Schulklassen.